Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Zu zögerlich, zu wenig und zu spät. Keine andere Regierung in der Europäischen Union hat in den vergangenen Wochen in der Ukraine-Politik so großen Druck auf Deutschland ausgeübt wie die polnische. In einem Schwerpunkt schauen wir heute zunächst, wie die polnische Bevölkerung auf die Panzerlieferungen blickt und sprechen dann mit einem Historiker über die Folgen des Streits für die deutsch-polnischen Beziehungen. Außerdem in dieser Sendung ein Jahr nach den Enthüllungen über dramatische Zustände in der Altenpflege in Frankreich. Was hat sich geändert? Vielleicht war es ja ein gut kalkulierter Plan von Olaf Scholz, um die USA und skeptische Teile der deutschen Bevölkerung an Bord zu holen. Vielleicht ist der Kanzler aber auch eingeknickt, weil der Druck am Ende einfach zu groß war. Um das späte deutsche Ja zu Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine ranken sich jedenfalls immer noch viele Fragezeichen. Doch egal, wie die in Zukunft einmal von Historikern beantwortet werden, Polen wird in dieser Geschichte einen zentralen Platz bekommen. Warschau hatte die Bundesregierung öffentlich massiv gedrängt, Exportgenehmigungen für die Panzer zu erteilen. Mit dem Ergebnis ist der Premierminister nun zufrieden. Besser spät als nie, so Mateusz Morawiecki in einem langen Interview mit dem kanadischen Fernsehen am Freitag.
Yes, I am glad. I would say it's better late than never. And I'm now organizing, or I try to organize several other countries to join this, let's call it, coalition of Leopard 2 countries to be delivered to Ukraine.
Soweit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Warschau arbeite nun also daran, eine sogenannte Leopard-2-Koalition aus verschiedenen Lieferländern zu organisieren, so der Regierungschef. Unter seiner Führung drängt Polen schon lange auf die Ausweitung von Waffenlieferungen in das Nachbarland. Aber wie steht die polnische Bevölkerung dazu? Warschau-Korrespondentin Sophie Rebmann hat mit Mikro in der Hand Passanten angesprochen und überraschende Antworten erhalten.
Wenn ich erklären soll, wie die Polen zu Waffenlieferungen stehen, dann sage ich, sie sind dafür. Weil ich hier überall höre, wie wichtig die Panzer seien. Egal ob in der Supermarktschlange oder über einem Kaffee mit Freunden, in Kommentarspalten der Zeitungen oder in den Debatten im Parlament. Aber eine Internetsuche zeigt, die Lieferung von Waffen an die Ukraine befürworten nur 78% der Polinnen und Polen. Das geht aus einer Umfrage vom Institut IBRIS aus dem vergangenen Dezember hervor. Rechnet man die Unentschiedenen raus, dann bleiben 13%, die gegen den Export von Waffen sind. Auch in der Politik finden sich kritische Stimmen, die Stimmen einzelner Mitglieder aus der Konfederatia, einer kleinen rechten Partei. Sie aber kritisieren die Waffenlieferungen nicht, weil sie möglicherweise zu einer Eskalation führen könnten, sondern weil die Waffen dann in Polen fehlen würden. Also auch nicht die Gegenposition, an die ich mit meinem deutschen Blick dachte. Deshalb gehe ich auf die Straße. Jede 10. Person müsste doch dagegen sein. Vor der Metrostation im Warschauer Stadtteil Mokotów spielt ein Mann Akkordeon. Menschen eilen an ihm vorbei. Sind Sie für Waffenlieferungen? Oder sehen Sie die kritisch? Ich bin natürlich dafür. Man muss ihnen helfen, das ist klar. Weil es doch auch uns droht. Dessen ist sich doch jeder bewusst, dass wir auch bedroht sind. Natürlich dafür. Denn wenn wir Russland nicht stoppen, werden sie weitergehen. Ich denke, jeder hat Angst. Aber wenn wir es nicht versuchen, was wird dann? Ich bin dafür, weil diese Sache uns ja so nah ist. Wenn wir die Hilfe und den Widerstand nicht leisten werden, können wir in ein paar Jahren die Nächsten sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir auch zu den Ostblockstaaten gehört haben. Und solange Putin an der Macht sein wird, wird er danach streben, die alten Einflüsse, so wie es zur damaligen Zeit war, wiederherzustellen. Aus polnischer Sicht geht von Russland eine Gefahr aus. In der Geschichte der beiden Länder trat Russland meist als Aggressor auf. Es wird nicht vor der polnischen Grenze Halt machen, wenn es von den Ukrainern nicht gestoppt wird, so die Befürchtung in Polen. Das lässt sich auch an einer Statistik des polnischen Umfrageinstituts CEBOS ablesen. Seit 1990 misst es die Angst der Polen vor einem Verlust der Unabhängigkeit. Zweimal sieht man darauf einen Ausschlag. Im Jahr 2022, nachdem Russland die gesamte Ukraine angegriffen hatte, und zuvor im Jahr 2014, dem Jahr, als Russland die Krim annektierte. Auf dem Grünstreifen neben der Metrostation drehen ein paar Hundebesitzer ihre Runde. Auch hier Zustimmung für die Lieferungen. Und was ist mit einer möglichen Ausweitung des Kriegs? Haben Sie keine Angst? Ich habe auch Angst vor einer weiteren Eskalation. Aber wenn es schon das NATO-Bündnis gibt, denke ich, dass wir da irgendwie rauskommen werden. Aber Angst habe ich jeden Morgen. Und dann treffe ich zwischen den Obst- und Gemüseständen, die neben der Metrostation aufgeklappt wurden, auch zögerliche Stimmen. Ich denke, egal was sie machen werden, es wird schlimm. Die Lieferungen können größeren Druck auf Russland ausüben und der Konflikt kann dadurch eskalieren. Andererseits, wenn wir unseren Nachbarn nicht helfen werden, wird der Konflikt innerhalb der EU stärker. Die Angst vor der Eskalation des Krieges, die teilt man auch hier in Polen. Nur äußern die Menschen sie zögerlicher. Wahrnehmbar ist vor allem die große Mehrheit der Polen, die die Ukraine auch weiterhin mit Waffen unterstützen möchte.
Stimmen zum Panzerdeal aus der polnischen Hauptstadt, eingesammelt von Sophie Rebmann aus Warschau. Und mitgehört hat der Historiker Felix Ackermann. Er hat bis 2022 viele Jahre am Deutschen Historischen Institut in Warschau gearbeitet und lehrt jetzt als Professor an der Fernuniversität in Hagen. Guten Morgen, Herr Ackermann.
Schönen guten Morgen.
Herr Ackermann, Deutschland und Frankreich prägen als Schwergewichte seit Jahrzehnten die europäische Politik, aber im Ukraine-Krieg, so hat man den Eindruck derzeit, ja, da geben andere den Takt vor. Wir haben gerade den Premier Morawiecki gehört. Hat Polen die Rolle des Antreibers in der EU übernommen, unterstützt von den USA und Großbritannien? Etabliert sich da ein neues Kraftzentrum aus Ihrer Sicht?
Also ich denke, dass vor allem im Februar 2022 mit der Ausweitung der russischen Kampfzone in der Ukraine eben so eine neue Symmetrie entstanden ist, dass Polen als Staat und aber auch als Gesellschaft in der Lage war, unmittelbar zu reagieren und einfach diese große Entschlossenheit, die Gradlinigkeit und auch die Geschwindigkeit, mit der Polen die Unterstützung der Ukraine auf den Weg gebracht hat, zu einer neuen Richtschnur geworden ist und damit Polen jetzt natürlich auch in einer anderen Situation ist, um die Agenda innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf die Ukraine und auf den russischen Krieg zu setzen.
Ist das denn eine Kräfteverschiebung in Europa in Richtung Polen, die am Ende zu Lasten Deutschlands gehen könnte?
Das ist auf jeden Fall das, was natürlich auch im Interesse Polens selbst ist, also zumindest der jetzigen Regierung, der Partei Recht und Gerechtigkeit, Peace, damit letztlich die starke Position von Deutschland innerhalb der Europäischen Union zu schwächen, aber vor allem auch die Versuche, die Europäische Union noch stärker in Richtung einer Föderation umzubauen und bestimmte Entscheidungsprozesse zu verändern. Also das wird ganz klar dafür verwendet. Aber es geht immer auch darum, überhaupt erstmal darauf hinzuweisen, dass Deutschland eben auch maßgeblich durch einen Mangel an Reaktion, einen Mangel an Verständnis und auch einen Mangel an Führungsstärke natürlich auch mit dieses russische Großmachtstreben bestärkt hat. Und indirekt wird damit Deutschland auch eine Mitverantwortung oder sogar Mitschuld an dem jetzigen Krieg in Polen unterstellt.
Sie sprechen davon, der Deutschlandkritik in Polen. Nun hieß es in Deutschland angesichts der Panzerkritik aus Polen immer mal wieder, ja, in Polen wird im Herbst gewählt, da ist viel Kritik im Zusammenhang mit den Panzern an Deutschland, womöglich innenpolitisch motiviert, weil es am Ende in Polen ja auch Wählerstimmen bringt. Ist das aus Ihrer Sicht stichhaltig oder wächst Polen gerade in eine neue Rolle herein mit mehr Verantwortung für die Sicherheit in Europa? Ja, und kann gar nicht anders, als Deutschland ein bisschen zu treiben, vor sich herzutreiben.
Ganz klar, also diese neue Rolle ist ganz klar zu erkennen. Das hängt natürlich auch mit der Lage im östlichen Europa zusammen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass Polen nicht alleine ist, sondern die baltischen Staaten und andere mittelosteuropäische Staaten natürlich da auch zusammenstehen und einfach auf diese Gefahr hingewiesen haben, schon seit langem, die von Russland ausging und jetzt im Grunde genommen diese Entwicklung, die wir in der Ukraine sehen, natürlich diese Position stärkt. Insofern denke ich, dass das jetzt erstmal unabhängig von der polnischen Innenpolitik funktioniert und diese Überzeugung, dass Deutschland unter der Führung von Olaf Scholz, aber auch schon zuvor von Angela Merkel, dass Deutschland da sozusagen seinen Anteil hat und eben auch das mit bestärkt hat, dass Putin sich in der Lage gesehen hat, diesen Angriff zu führen. Das ist in Polen Konsens und geht weit über die Lagerbildung hinaus, die dort die politische Szene prägt.
Hat die Bundesregierung aus ihrer Sicht eine Antwort gefunden auf diese, ja, wenn man das Wort nochmal benutzen möchte, auf diese polnische Zeitenwende?
Naja, ich bin ja erst wieder seit letztem Jahr in Deutschland und ich habe das so verstanden, dass die Bundesregierung vor allem auch mit ihrem eigenen Zukunft beschäftigt ist. Und ich meine, wenn Olaf Scholz zögert, dann zögert er natürlich auch, weil es in Deutschland innenpolitische Gründe gibt, so zu handeln und sich auch ein Stück weit treiben zu lassen. Und da, denke ich, hat sich die Konstellation in keiner Weise verändert. Also so am nächsten Tag nach der Zusage, dass Deutschland Leopard 2 Panzer liefern wird und ja auch der Lieferung von polnischen Panzern aus deutscher Produktion zustimmen wird, ging ja sofort die Diskussion über die Lieferung von Kampfjets los. Und da hat sich die Konstellation in keinster Weise verändert. Nämlich Polen wird weiterhin tagtäglich sowohl aus innenpolitischen Gründen, aber auch aus europapolitischen Gründen, aber auch, weil dort eben die Ukraine im Mittelpunkt steht, diese weiter fordern.
Es gab ja mal die Idee, in den 90er Jahren geboren, ja, eines Dreierpaktes in Europa, das sogenannte Weimarer Dreieck, eben aus Deutschland, Frankreich und Polen. Hat Warschau daran ein Interesse heute noch?
Nein, das ist nicht zu erkennen. Also im Grunde genommen mit Deutschland steht immer auch Frankreich in der Kritik. Und natürlich geht es letztlich darum, so diese deutsch-französische Dominanz der Europäischen Union in der einen oder anderen Form zu überwinden. Und da hat Polen jetzt eben auf diesem Gebiet der Sicherheitspolitik einen neuen Weg gefunden, wobei man natürlich sagen muss, dass im Hintergrund noch andere Konflikte sind, in denen Polen nicht so dominant dasteht. Also der Streit um die Rechtsstaatlichkeit ist nicht beigelegt, die Mittel aus den Wiederaufbaufonds sind nicht ausgezahlt und das deutet eben darauf hin, dass Polen weiterhin eben nicht in allen Feldern innerhalb der Europäischen Union diesen Aufschlag gemacht hat.
Wenn wir jetzt sagen, Polen möchte mehr Verantwortung in Europa übernehmen, für die Sicherheit vor allem, ja, zur Führungsnation reifen, wie passt dieser Anspruch zusammen mit dem polnischen Drängen auf Reparationsforderungen und Zahlungen an Deutschland?
Also ich denke, das ist vor allem auch Teil dieses Versuchs, Deutschland auch moralisch zu schwächen und aus dieser Perspektive einer historischen Asymmetrie, also der Annahme, dass Deutschland eben seine Rechnungen noch nicht beglichen habe, was meines Erachtens auch tatsächlich stimmt, das zu nutzen, um Deutschland überhaupt das Recht abzusprechen, in zentralen Fragen eben Führungsanspruch zu formulieren. Und das wird jetzt natürlich auch massiv eine Rolle spielen, weil in Polen eben die Wahlen anstehen im Oktober diesen Jahres und damit diese deutsche Frage immer wieder rausgeholt wird, auch um innenpolitisch die Gegner zu schwächen, denen man unterstellt, sie hätten eben sowohl mit der deutschen Seite als auch mit der russischen Seite zusammengearbeitet.
Einschätzungen waren das zum deutsch-polnischen Verhältnis von dem Historiker Felix Ackermann. Er hat viele Jahre in Warschau gelebt und arbeitet jetzt als Professor an der Fernuniversität in Hagen. Besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Einen schönen Tag.
Noch vor gut 20 Jahren galt Frankreich weltweit als führend in der Gesundheitsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Doch davon kann heute keine Rede mehr sein. Die Regierung in Paris will mit einer großen Reform nun gegensteuern, unter anderem den dramatischen Fachkräftemangel bekämpfen. Doch nicht nur in den Krankenhäusern ist der Druck auf das Personal in Frankreich extrem. Auch in der Altenpflege gibt es große Missstände. Der Investigativjournalist Victor Castanet hat sie vor genau einem Jahr aufgedeckt. Im Fokus seines Enthüllungsbuches standen Einrichtungen des Unternehmens Orpea, das weltweit führend in der Altenpflege ist. Der Druck aus Politik und der Branche während der Recherchen war massiv, berichtete der Journalist, der nun eine Neuauflage seines Buches veröffentlicht hat. Aus Paris meldet sich Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Kess.
Victor Castanet hatte selbst nicht damit gerechnet, dass sein Buch einschlagen würde wie eine Bombe. Vielmehr habe er sich vor einem Jahr gefragt, wer denn 400 Seiten über Altenheime liest. Das ist nicht gerade das glamouröseste Thema. Es war mutig von meiner Verlegerin, sich für ein Thema einzusetzen, das keine Massen in die Buchhandlungen zieht. Aber seine Veröffentlichung mit dem Titel »Die Totengräber« verkaufte sich fast 200.000 Mal und stellte Frankreichs Pflegesystem komplett in Frage. Profitmaximierung auf Kosten der Heimbewohner und Pflegekräfte, Rationierung von Essen und Pflegeartikeln, Misshandlung von Pflegefällen, Veruntreuung öffentlicher Gelder. All das belegten Castanets Recherchen. Sein Buch habe wachgerüttelt, ist sich der Journalist heute sicher. Das System von Orpea, so wie es einmal war, wurde gestoppt. Aber es gibt noch immer eine ganze Menge, die geändert werden muss. Das Schwierigste wird sein, Pflegepersonal zu rekrutieren. Die Pflegeberufe sind derart in der Krise und so dermaßen unattraktiv, dass das größte Problem von Orpea und anderen Pflegediensten ist, wieder Lust darauf zu machen, für sie zu arbeiten. Laurent Guillot ist seit 7 Monaten Geschäftsführer von Orpea. Er sagt, das Unternehmen habe nach dem Skandal Konsequenzen gezogen. Wir haben enorm viel geändert. Wir haben die Leitung des Unternehmens ausgetauscht. Mehr als 30 Führungskräfte haben wir entlassen und fahren seitdem eine Null-Toleranz-Politik bei illegalen Praktiken und der Finanzoptimierung. Auf die Frage, ob er mit Sicherheit sagen könne, dass heute alle 270.000 Bewohner der Einrichtungen von Orpea gut behandelt werden, antwortet Guillot. Nein, das kann ich leider nicht sagen, denn die Pflege ist ein sehr schwieriger Beruf und da passieren Fehler. Wir tun alles dafür, unserem Personal die Mittel an die Hand zu geben, damit es seine Arbeit so gut wie möglich machen kann. Niemand kann behaupten, dass er vor Fehlern gefeit ist. Man muss sie ununterbrochen korrigieren, um die Qualität der Pflege zu verbessern. Guillot bestätigt, dass es schwierig sei, genügend Personal zu bekommen. Öffentliche Überprüfungen fürchte er nicht. Den staatlichen Stellen sage er: Kommen Sie und kontrollieren Sie uns. Wir haben nichts zu verbergen und kein Problem mit unerwarteten Kontrollen. Statten Sie die Gesundheitsämter so aus, dass sie diese Kontrollen durchführen können. Doch auch ein Jahr nach dem Skandal berichten Angehörige der Heimbewohner von Missständen. Michael, der seinen Nachnamen nicht nennen will, besucht regelmäßig seine Eltern in einem Altenheim von Orpea. Ich stelle fest, dass meiner Mutter die Zähne nicht geputzt wurden oder dass sie im Winter draußen ohne Mantel rumläuft. Bei meinem Vater musste ich sehen, dass seine Hände, als er am Esstisch saß, mit Exkrementen verschmiert waren. Das darf doch nicht vorkommen. Es geht so nicht, weder für meine Eltern noch für uns, die wir uns Sorgen machen. Ich habe kein Vertrauen mehr in Orpea. Bei Orpea gehe nichts voran, beklagt auch die Anwältin Sarah Saldmann. Sie vertritt mehr als 50 Familien von Opfern des Skandals und wirft dem Unternehmen vor, es verweigere sowohl den Kontakt zu ihr als auch zu den betroffenen Angehörigen. Unterdessen häufen sich bei ihr immer noch die Berichte über die schlechten Zustände in Orpea-Heimen. Ich habe gerade meine E-Mails gelesen, sogar die Pflegekräfte schreiben mir anonym. Sie sagen mir, es hat sich nichts verändert. Wenn man behauptet, dabei ginge es um Einzelfälle, wie kommt es dann, dass nicht eine Woche vergeht, in der ich keine Beschwerden bekomme? Den betroffenen Angehörigen rät Saldmann: Überwachen, überwachen, überwachen. Sie habe, so sagt Saldmann, eine radikale Entscheidung getroffen. Wir werden versteckte Kameras in den Heimen installieren, um den Beweis zu haben. Und ich werde persönlich die Konsequenzen tragen, falls Orpea so frech ist, dagegen wegen einer Verletzung der Privatsphäre zu klagen. Solche Kameras sind der letzte Ausweg. Die Justiz hat bei ähnlichen Fällen Klagen gegen die Verletzung der Privatsphäre abgelehnt.
In Frankreich herrscht in der Altenpflege Profitmaximierung auf Kosten der Heimbewohner und Pflegekräfte. Das war die Diagnose eines Investigativjournalisten vor einem Jahr. Was sich seitdem verändert hat in der Branche, dazu waren das Informationen von Deutschlandfunk-Korrespondentin Christiane Kess. Mikrofon von Europa heute war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.